Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein bisschen die Welt rausschaue, dann habe ich das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, wo alles akzeptiert wird, wo alles toleriert wird und wo man das gegenseitig auch einfordert. Ja, aber kleinste Kritik, da reagieren die Leute allergisch und das ist ja etwas, was man auch nicht so gerne hört. Und so laut das Schlagwort von Stunde, vielleicht auch ein bisschen so, wie das ein berühmter Rapper aus den USA, der Eminem, hier in diesem Zitat sagt. Er sagt, mir ist egal, ob du schwarz, weiß, hetero, bisexuell, schwul, lesbisch, klein, gross, fett, dünn, reich oder arm bist. Wenn du nett zu mir bist, werde ich auch nett zu dir sein. Ganz einfach. Also es wird alles eigentlich darauf beschränkt, wenn du mich in Ruhe lässt, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Egal wie du lebst, solange du mir nichts sagst, lasse ich dich auch in Ruhe. Und gleich merken wir, dass irgendwie unsere Lebenswelt, wo wir drinnen sind, immer wie verschiedener wird. Immer wie mehr Lebensformen sind da, wo möglich ist, immer wie unterschiedlicher sind auch mehr Leute, die hier zusammenkommen heute Morgen. Und das hat ein Konfliktpotenzial. Und was sagt denn vielleicht Jesus eben dazu, wie wir sollen miteinander umgehen, wenn wir vielleicht Sachen beim anderen sehen, die wir nicht so finden? Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 1, hört auf, andere zu verurteilen. Dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Ich glaube, dieser Satz kann zwei Sachen bei uns auslösen. Einerseits grosse Erleichterung, bei der einen, auf der anderen Seite ein grosses Kopfschütteln. Erleichterung bei den Leuten, die froh sind, weil sie immer ein bisschen drunter kommen, vielleicht, weil sie denken, hey, was habe ich denn jetzt schon wieder nicht gut gemacht? Erleichterung, weil man wie merkt, hey, das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass Leute mich immer kritisieren. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Erleichterung für die Leute, die sagen, hey, mein Motto ist so ein bisschen, ich mache, was mir gefällt. Kopfschütteln bei den Leuten, die die Welt anschauen und merken, dass sehr viel falsch läuft. Wo sehr viel Ungerechtigkeit sehen. Und die finden, hey, man muss doch die Leute darauf hinweisen, was nicht gut ist. Man muss doch irgendwie sagen, etwas läuft falsch. Kopfschütteln, wo es scheint, als dürfen wir es gar nicht mehr sagen, als wäre der kleinste Ratschlag schon schlecht und für nichts und verboten. Ich glaube, dass wir sehr schnell in Versuchung stehen, wenn wir so eine Bibelstelle lesen, für so ein Urteil zu fällen. Aber ich glaube, dass beide Intentionen, die vom Laissez-faire, also mach, was gut ist, aber auch die vom Moralapostel, dass beide nicht unbedingt hier gemeint sind. Weil wenn wir nicht so verurteilen, das ist nicht gemeint, dass wir dem anderen nichts dürfen sagen. Das Entscheidende ist, wenn wir etwas sagen, ist die Haltung, die wir einnehmen. Leider ist es aber auch so, dass Leute, die Jesus nachfolgen, sehr schnell und sehr gut in dem sein, zu sagen, gegen was das sie sind. Man ist sehr gut in dem zu sagen, was nicht gut ist, Kritik zu üben. Und häufig bleibt es ein bisschen im Dunkeln, für was die Nachfolger von Jesus sind. Man weiss, was sie nicht wollen, aber man weiss nicht, was sie wollen. Ja, Nachfolger von Jesus sind richtigerweise davon überzeugt, dass Jesus ihnen alles vergeben hat. Dass Jesus gestorben ist am Kreuz und alles vergeben hat und sie wegen dem nicht mehr verurteilt werden können. Aber es bedeutet eben auch noch lange nicht, dass man selber sich nicht mehr zur Schuld kommen lässt. Dass alles in Ordnung läuft. Ja, man lebt ein bisschen Spannung in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Dass man hier ist und gleich noch Sachen hat, die nicht rund laufen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass ich selber immer wieder in dieser Gefahr bin. Und ich merke aber auch, dass ich es noch nicht so wirklich ganz erfasst habe, was die Vergebung in Jesus Christus wirklich bedeutet. Weil in der Bibel lesen wir im Johannes 3, Vers 17, wieso Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er steht, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Nicht verurteilen, meint hier in Matthäus 7, Vers 1, sich nicht über andere zu erheben. Und ich glaube auch hier, dass die Nachfolger von Jesus so ein bisschen in Gefahr stehen, vielleicht auch wir hier als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, dass wir in Gefahr stehen, den anderen zu verurteilen. Und ich glaube, verschiedene Bereiche sind eingeschlossen. Die Motivation, wir wissen nicht, wieso jemand da ist. Wieso das jemand das macht, was er macht. Aber Gott weiss es. Er sieht ins Herz und prüft es. Wir sollen andere nicht verurteilen aufgrund von dem, was wir sehen. Wir sollen auch nicht die Leute verurteilen, die sich vielleicht schneller ein schlechtes Gewissen machen als andere. Wir sollen auch nicht Leute verurteilen aufgrund von dem, was sie machen. Aufgrund von dem Dienst, was sie machen. Und ganz grundsätzlich sollten wir auch untereinander nicht schlecht übereinander reden. Vielmehr lesen wir in der Bibel, dass eigentlich die Liebe untereinander von den Nachfolgern von Jesus ein Erkennungszeichen sein sollte, dass man merkt, dass man zu Jesus gehört. Und wenn wir auf das Urteilen verzichten, dann hat das einen positiven Nebeneffekt. Matthäus 7, Vers 2 sagt nämlich Jesus weiter, denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Und auch hier ist es doch häufig so, dass man den Maßstab, oder so wie ich andere beurteile, den lege ich nicht an mich her. Ihr merkt das bei mir am meisten, wenn mir das passiert, wenn ich ab und zu mal wieder Auto fahre. Ich bin meistens mit dem Velo unterwegs, versuche es einmal hierher zu kommen mit dem Velo. Aber ab und zu bin ich gleich mit dem Auto unterwegs, sei es auf Bern oder auf Schaffhausen, wo meine Frau herkommt. Und ja, sobald ich ins Auto einsteige, gehöre ich eigentlich zu den Autofahrern, die sich sehr häufig über die Fahrkünste der anderen aufregt. Weil ab dem Moment, wo ich im Auto hocke, merke ich meistens, dass ich auch der Einzige bin, der sich an die Regeln noch hält. Alle anderen fahren entweder zu schnell oder zu langsam oder drängeln oder weiss nicht was. Und ich bin der Einzige, der es im Griff hat. Und natürlich, wenn es dann mal bei mir, vielleicht wenn ich mal ein bisschen vom Gas bin gegangen, dann habe ich schnell eine Ausrede parat. Das war, weil ich mit meiner Frau im Reden war und das Thema so spannend war. Oder weil ich etwas getrunken habe. Aber eigentlich schuld bin ich ja nicht. Weil es sind immer die anderen, die sich nicht richtig verhalten. Dort merke ich es relativ schnell, dass ich eigentlich den Anspruch, den ich den anderen herlege beim Autofahren, kann ich auch nicht einhalten. Weil mir gelingt es nicht, mir all die Regeln immer zu halten oder immer mehr so zu benehmen, wie ich es eigentlich von anderen erwarte. Das heisst aber noch lange nicht, wenn wir andere nicht dürfen verurteilen, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Es heisst nicht, dass der andere nicht auch etwas falsch macht. Aber es heisst, dass das Vorrecht, jemanden zu richten, also jemandem zu sagen, was nicht gut ist, zu verurteilen, bei Gott ist. Jakobus 4, Vers 2 steht, denn nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du also, deinen Nächsten zu verurteilen? Einerseits mal das eine Begrenzung sein, dass wir nicht sollen andere verurteilen, aufgrund von dem, was wir sehen, was wir machen. Auf der anderen Seite ist so ein riesen Trost. Es gibt so viel Unrecht auf der Welt oder auch im eigenen Leben, wo wir leben, wo man sich einfach nur fragt, wie kann das passieren? Wo man einem verrückt machen, Verzweiflung treiben. Und gleich mir persönlich tröstet es, wenn ich weiss, das ist ein Gott, der eines Tages alle wird zur Rechenschaft ziehen. Vielleicht ist es ein bisschen weit rausgedacht und man nicht auch ein bisschen wie ein Vertröster tönt, aber mir persönlich beruhigt es, dass nicht er muss Rache nehmen muss, sondern dass irgendwo ein Gott rum ist, der wird schauen wird, dass, ja, dass ich zu meinem Recht komme. Nachdem Jesus davon geredet hat, dass wir eben nicht so urteilen, ist er sehr konkret geworden. Und er hat die Neigung von uns Menschen angeredet, die wir auch von Marcel gehört haben, dass wir immer zuerst beim anderen vielleicht den Fehler oder so sehen, aber bei uns selber nehmen wir es nicht wahr. Wir lesen Matthäus 7, Verse 3 bis 5. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Spannend finde ich, dass bei beiden Personen, die hier Jesus anredet, das Auge betroffen ist. Das Auge als ein sehr sensibles Organ. Ich persönlich bin Kontaktlinsenträger und ab und zu kommt es vor, dass ich eine Linse im Auge habe, wo ein bisschen Dreck oder ein bisschen Staub drauf ist. Und wenn das so ist, dann merke ich, dass ich mich um nichts anderes mehr kümmern. Ich muss schauen, dass irgendwie dass die Kontaktlinse wieder sauber wird, dass ich wieder ungestört kann sein. Vielleicht hast du auch schon mal einen Wimper im Auge gehabt und gemerkt, wie das dich in mich ein bisschen lähmt. Und so glaube ich, das Auge ist ein extrem sensibles Auge. Es ist aber nicht nur sensibel, sondern es ist auch das, was wir als erstes sehen. Wenn wir ein Gespräch führen miteinander, dann haben wir sozusagen Augenkontakt miteinander. Dann fällt uns das auf. Also es sind vielleicht auch Sachen, die uns beim anderen auffallen, die an der Oberfläche sind. Es sind Schwächen, die schnell auffallen. Doch hier fordert Jesus uns auf, zuerst bei uns selber herzuschauen. Ja, er bezeichnet die sogar, die zuerst den Fehler bei anderen sehen und nicht bei sich selber als Heuchler. Also als Menschen, die immer alles kritisieren, aber selber eigentlich es auch völlig nicht im Griff haben. Leute, die etwas vorspielen. Der Theologe Adolf Schlatter hat in seinem Kommentar zu dieser Bibelstelle Folgendes gesagt. Es ist Heuchelei, das Böse an den anderen zu bekämpfen und nicht an sich selbst. Jesus verbietet nicht, dass wir einander helfen sollen, wenn wir Sachen sehen, die nicht gut sind. Er fordert uns aber auf, dass wir bei uns selber anfangen sollen. Das Phänomen, dass wir immer zuerst das Defizit beim anderen sehen und nicht bei uns selber, das nennt man Psychologie und Projektion. Mein Unvermögen mag vielleicht grösser sein als das von meinem Gegenüber, aber gleich nehme ich das von ihm mehr wahr. Ich blende mich sogar aus. Das bedeutet, ja, nicht, dass der andere nicht etwas falsch gemacht hat, wenn wir zuerst bei uns herschauen, aber es bedeutet, dass wir eben zuerst bei uns müssen anfangen. Es gilt zuerst, den Balken im eigenen Leben zu suchen. Und zum Teil ist das relativ schwierig. Vielleicht sind Sachen in unserem Leben, die sich schon so erst stark eingenistet haben, schlechte Angewohnheiten, ja, die wir nicht mehr so stark wahrnehmen. Und Nachfolger von Jesus sind hier aufgefordert, dass sie durch Jesus Christus freigemacht wurden und wegen dem auch genau hinschauen. und heranschauen, eben, weil sie nicht einfach schuldlos sind. Und so können Sachen im Leben sein wie Sucht, Abhängigkeit, die schlechten Angewohnheiten, aber auch Stolz, Überheblichkeit und fehlende Liebe. Ich glaube, der erste Schritt zur Besserung ist, wenn man sich eingesteht, dass man nicht vollkommen ist und das auch annimmt. Und nachdem man vielleicht den Balken in seinem Leben entdeckt hat, dann gilt es, den aktiv zu entfernen. Und ich glaube auch, wenn man Sachen in seinem Leben merkt, schlechte Angewohnheiten oder etwas, was nicht gut ist, und man das anfängt bekämpfen oder sagt, ich will mit dem aufhören, dass es relativ ein langwieriger Prozess kann sein und auch schmerzhaft kann sein. Und häufig sind Sachen, die in unserem Leben vielleicht zwar nicht ganz gut sind, die uns aber Sicherheit geben, wo wir vielleicht unser Lebenshaus auch anfangen drauf zu bauen. Und hier gilt es, den Balken zu entfernen. Aber wir müssen so wieder aufpassen, dass wir den Balken nicht mit etwas anderem füllen. Ich glaube, wir sind sehr schnell in Gefahr, dass wir etwas aus unserem Leben rausnehmen und dann mit Überheblichkeit, Stolz füllen. Ich habe, als ich in meinen jungen Jahren war, habe ich angefangen mit Rauchen. Ich war süchtig und mich hat es immer gestört. Mich hat es immer gestört, weil ich nicht dazu stehen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, was denken die Leute von mir. Und ich habe immer wieder versucht, davon loszukommen. Versucht aufzuhören und eines Tages habe ich es geschafft. Ich bin losgekommen davon, ich habe aufgehört zu rauchen nach etwa 4., 5. Anlauf und dann bin ich aber immer noch gleich viel mit dem Zug unterwegs gewesen und bin am Perron gestanden und am Perron sieht man ja immer so viele Leute, die auch noch da stehen und am Rauchen sind. Auf einmal habe ich mich über sie angefangen zu erheben. Ich habe über die Leute, die geraucht haben, die ich ein paar Wochen oder Monate noch dazugehört habe, habe ich schlecht angefangen zu denken. Ich dachte, die sind so schwach, die schaffen es nicht einmal davon loszukommen. Was sind das für Menschen, die es nicht schaffen? Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie das Loch in mir, wo ich bin frei geworden, weil ich wirklich bin froh war, dass ich nicht mehr geraucht habe, habe ich einfach mit Stolz und Überheblichkeit. Und es kam, ein paar Monate, Jahre später, ich kann es nicht mehr genau sagen, bin wieder voll drin gewesen. Habe ich wieder voll geraucht, weil ich es nicht geschafft habe, das positiv zu füllen. Ich bin später dann los worden davon und hoffe, dass ich mittlerweile nicht mehr so auf Rauchen runterschaue. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, dass Rauchen schlecht ist. Für mich war es etwas, wo ich froh war, davon loszukommen. Ja, Jesus verbietet uns nicht, wie bereits erwähnt, die Splitter im Auge von meinem Nächsten zu entfernen. Aber erst, wenn wir bei uns angefangen haben. Der Adolf Schlatter formuliert so: Jesus will uns nicht verbieten, einander behilflich zu sein, unser Böses zu lassen. Der Begriff Nächst geht auf ein hebräisches Konzept zurück, wo heisst, das ist eine Person, die mir nach ist. Das ist eine Person, die vielleicht mein Nachbar ist, in räumlicher Sicht, aber es ist ganz definitiv eine Person, wo ich eine Beziehung dazu habe. Es ist erlaubt, wenn man so nach ist, sich gegenseitig zu beraten, zu unterstützen und zu helfen. Aber wir sollen eben nicht verurteilen im Sinne von uns überheben über andere und uns als besser herstellen. Ja, ich bin sogar überzeugt, dass es gut tut, wenn man ein paar Leute im Leben hat, vielleicht eine Handvoll Leute, die aktiv auch dürfen ins Leben reinreden, Sachen ansprechen, die nicht gut sind. Ein solcher Ort, wo das erlaubt sein kann, ist eine Kleingruppe. Hier in Seetalkirche haben wir Kleingruppen, die sich alle 2 Wochen treffen, die sich auch über die Predigt austauschen. Es sind Gruppen, Orte, wo man offen miteinander über das Leben redet. Wo auch Orte können sein können, wo man sich gegenseitig zurecht geben kann, herzuschauen. Sachen anzusprechen und vielleicht eben auch anzugehen. Wenn du Interesse hast, vielleicht in eine Kleingruppe zu gehen, darfst du dich sehr gerne hinten beim Info-Ecke melden oder auf dem Büro von Seetalkirche. Oder wenn du durch einen Livestream zugestaltet bist, kannst du dich dort auch einschreiben und beim Gastgeber vom heutigen Morgen melden. Ja, mit der Predigt von heute Morgen über die ersten 5 Verse von Matthäus 7 starten wir auch in ein neues Kapitel sozusagen von dieser Bergpredigt. Bis jetzt in Kapitel 5 und 6 ist es immer darum gegangen, um Beziehung von mir als Mensch zu Gott oder Beziehung von mir, zu mir selber. Das war im Vordergrund. Und jetzt im Kapitel 7 geht es um das Verhalten gegenüber den Leuten um mich herum, gegenüber meinen Mitmenschen. die vorherigen Kapitel waren schon sehr herausfordernd, haben sie schon sehr herausgefordert, wie wir so leben sollen. Aber jetzt, im Kapitel 7, ist das konkrete Tun, die Umsetzung gefragt. Hier ist, wenn wir das so lesen, eigentlich Schluss mit der passiven Haltung. So, wir sind herausgefordert, das Gehörte umzusetzen oder es zu sein. So ist so in diesen Versen hier, wir sind konkret herausgefordert, Sachen in unserem Leben anzugehen, die wie ein Balken irgendwo da sind, bevor wir anderen auch helfen können. Als Nachfolger von Jesus will ich immer Jesus ähnlicher werden. Ich will mehr zu dem verändert werden, wo er sich für mich gedacht hat. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass Jesus nur sehr wenig andere Leute verurteilt. Er hat es gemacht. Aber wenn wir heranschauen, dann hat vor allem die Leute kritisiert, die religiöse Führer waren, die stolz waren, die anderen vorgeschrieben haben, wie sie leben sollen, aber selber nicht eingehalten haben. Er hat vor allem die Leute kritisiert, die einen Balken in ihrem Auge hatten und es nicht wollten wahrnehmen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus auch dich nicht verurteilt. Er möchte aber, dass wir unseren Balken entfernen. Die Botschaft der ganzen Bergpredigt, wo wir uns drin befinden, geht darum, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir verwandelt werden, wie eben unser Jahresthema ist, Metamorphose, verwandelt werden in ein Bild, das Jesus für uns gedacht hat. Und hier stellt sich auch die Frage, hey, wie tun wir denn die ganze Bergpredigt, auch die Forderung von heute Morgen, wie tun wir denn das einordnen? Zum einen könnte man das als Eintrittsbillett einordnen und sagen, hey, du musst alles möglichst gut einhalten. Wenn du alles einhaltest, dann hast du das Billett für den Himmel gelöst und dann kommt es gut. Oder man könnte ja sagen, all die Forderungen, die wir lesen, auch die heute, von zuerst bei mir anfangen und dann erst beim anderen, das ist eigentlich unerreichbar. Ich kann mir noch so Mühe geben, wie ich will, ich schaffe es nicht. Ich kann es nie ganz einhalten. Und ich würde mir sehr stark wünschen, dass eigentlich Bergpredigt die Forderung ist wie ein Eintrittsticket. Dass ich eigentlich eh muss etwas machen und er wird belohnt. So wie ich vielleicht habe müssen lernen in meinem Studium und dann habe ich die Prüfung bestanden, bin ich belohnt worden mit meinem Abschluss. Ich würde mir wünschen, dass es auch so würde gehen, dass ich leisten kann und dann bekomme ich etwas dafür. Aber ich bin überzeugt, dass eigentlich das Zweite zutrifft. Wir können diesem hohen Ideal zwar nachstreben, wir können es versuchen, aber wir schaffen es eigentlich nie, dem hohen Ideal zu entsprechen. Ich kann mir noch so Mühe geben, zuerst bei mir anzufangen und nicht beim anderen. Ich werde es nie ganz schaffen. Und vielleicht, wenn wir es machen, oder versuchen eben selber es zu machen, dann merken wir, dass wir es nicht schaffen. Und zumindest in meinem Leben merke ich, wenn ich versuche, irgendetwas zu schaffen, was ich gleich nicht kann, dann führt es dazu, dass ich verzweifle, aber auch, dass ich stolz werde oder zum Teil auch sehr überheblich werden kann. Das kann entweder mit uns passieren oder ich wünsche mir viel mehr, dass es mehr in die offenen Arme von Jesus treibt, der mit offenen Armen dasteht und sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Als Nachfolger von Jesus geht es nicht darum, irgendeinen Mindeststandard zu erfüllen, wo es dann genug gut ist. Sondern es geht darum, in die Schule zu Jesus zu gehen und sich zu verändern. Es geht darum, sich von Jesus ins Bild zu verändern, das er für uns ausgedacht hat. Ich bin vor etwas mehr als 30 Jahren, im September 1991, bin ich in Münsingen im Spital auf die Welt gekommen. Ich war ein mega herziger Gil, wie auch laut den Fotos, ganz viel Haar schon gehabt, dunkle Haar. Und meine Eltern haben mega Freude gehabt. Ich war der Zweite, ein älterer Schwost. Und ja, ich bin heimgegangen und meiner Mutter ist aufgefallen, dass ich immer verklebte Augen hatte. Sie konnte die Augen putzen, aber kurz darauf waren die Augen wieder verklebt gewesen. Also ist sie mit mir zum Arzt gegangen und ja, der hat mich kurz angeschaut anscheinend und gesagt, ja, ist gut. Hat mich mitgenommen. Die Mutter hat ins Wartezimmer da und gesagt, hey, wartet doch bitte schnell dort. Und sie ist dort gehockt. Und sie hat erzählt, ich habe das erst vor kurzem erfahren, sie hat erzählt, sie sei dort gehockt und auf einmal hat sie ein Schreien gehört. Ein mega lautes Schreien, das ihr weh hat da. Sie hat mich noch nie so hören schreien wie dort und sie war nicht dabei gewesen. Nach einer kurzen Zeit ist der Arzt zurückgegangen, hat meine Mutter geholt und sie hat wieder zu mir kommen. Und sie hat dann erfahren, dass mir der Arzt hat müssen den Tränenkanal aufstechen, damit die Flüssigkeiten können abfliessen. Das war sehr schmerzhaft gewesen. Ich weiss nichts mehr davon. Ich habe keinen Schaden von dem, habe ich das Gefühl. Aber ich hatte seitdem nie mehr verklebte Augen. Ich habe es gebraucht, dass mir der Arzt kam, den Tränenkanal aufstechen, damit ich wieder sehen konnte. Ich hatte keine Schwierigkeiten mehr. Und ich glaube, so braucht es auch mehr, vielleicht von Zeit zu Zeit, dass vielleicht Jesus uns auch die Augen auftun darf. Für einen Balken in unserem Leben, für das, was nicht gut ist. Ja, weil es kann doch auch sein, dass wir vielleicht den Balken eben nicht mehr wahrnehmen. Und wir stark versuchen, selber irgendwie uns den Himmel zu verdienen. Das ist doppelt schade, weil wir es nicht können. Auf der anderen Seite verpassen wir auch die Chance, bereits hier Himmel auf der Erde zu erleben. Indem wir zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er uns die Augen auftut. Damit wir erkennen, was wir vielleicht sagen müssen. Ja, wir können uns den Himmel nicht verdienen, indem wir auch tausende Balken vielleicht in unserem Leben vortun. Aber ich bin überzeugt, wenn wir merken, dass wir es eigentlich nicht allein schaffen und in die offenen Arme von Jesus gehen, dann fängt die Veränderung in unserem Herzen an. Und wir können vielleicht erkennen, wie sich Sachen auflösen, wie wir Sachen angehen sollten. Vielleicht hast du jetzt so gemerkt, in der Predigt, dass es Sachen in deinem Leben gibt, die du ja, irgendwie einfach hast, die dich stören, wo du vielleicht einen Balken hast, den du nicht wahr hast genommen. Hinten bei den betenden Hängen, bei den Hängen dort, sind Leute für dich da, die gerne für dich beten. Auch dann in Lounge hast du das Angebot, wo Leute für dich beten. Wenn du merkst, du willst etwas angehen, wenn du daheim im Livestream zuschaust, kannst du auf den Button Gebet drücken und dann sollte es so funktionieren. Ich möchte noch beten, dass wir vielleicht auch heran schauen können, was bei uns nicht so gut ist und vielleicht zuerst bei uns anfangen können und nicht immer das sehen, was beim anderen vielleicht nicht gut ist. Ja, Vater im Himmel, du siehst, wie schnell wir in Versuchung waren, bei uns heranzuschauen und das nicht zu sehen, was da ist, sondern bei den anderen das zu sehen. Du siehst, wie schnell wir dran sind, andere zu verurteilen, uns zu erheben über sie, obwohl wir gar nicht wissen, wieso sie sich so verhalten, wie sie es tun. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen auftust und hilfst, dass wir unseren Mund vielleicht zutun und die Augen auftun können. Dass wir erkennen, was bei uns nicht richtig ist. Dass wir es angehen können. Hilft uns, vielleicht der, was dran ist, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, für Sachen anzugehen, für Balken zu entfernen in unserem Leben. Bewahrt uns aber auch vor der Gefahr, dass wir das Gefühl haben, wir können alles selber machen. Hilf, dass wir in deine Arme gehen können und merken, dass wir mit deiner Hilfe können, aber alleine nicht. Amen.